Amen, ihr könnt euch setzen. So lade ich euch nun ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und sie in der Apostelgeschichte aufzuschlagen. Nämlich Apostelgeschichte 6 bei den Versen 1 bis 6. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 6. Über das vergangene Jahr haben wir gemeinsam die Ämter der Gemeinde betrachtet. Und hier kommen wir einfach nur zu dem nächsten Abschnitt oder der nächsten Predigt in dieser Serie. Bis jetzt ging es jedoch nur um das Amt des Ältesten. Da haben wir das Alte Testament dazu betrachtet und auch das Neue Testament. Und nun, wie wir an das Buch der Apostelgeschichte kommen, betrachten wir gemeinsam das Amt eines Diakonen. Ich möchte euch daran erinnern, dass die Apostelgeschichte von dem Evangeliumschreiber Lukas zusammengefasst wurde. Es ist quasi eine Abschrift der frühzeitlichen Gemeinde. Und wie wir es gemeinsam betrachten und studieren, so hoffe ich, dass wir gemeinsam den Ursprung des Diakonen verstehen und was es für einen Nutzen hat in der Gemeinde und dass ihr genauso wie ich auch das Verlangen habt, dass Diakone in unsere Gemeinde eingesetzt werden. So lasst uns gemeinsam das heilige, unfehlbare und von Gott inspirierte Wort Gottes betrachten und lesen. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Gemeinde um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia, Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Soweit die Lesung des heiligen, von Gott inspirierten, unfehlbaren Worte Gottes. Lasst uns noch einmal kurz beten. O Herr im Himmel, wir kommen noch einmal an diesem Morgen, um oft auf dich zu blicken, in deiner Herrlichkeit, wie wir dein Wort gemeinsam studieren. Und wie wir nun diesen Text aus der Apostelgeschichte gemeinsam gelesen haben, dass du in deiner Vorsehung, in deiner Vorsorge die Diakone deiner Gemeinde gegeben hast, dass du uns hilfst, diese Passage richtig zu verstehen, dass du uns einen aufmerksamen Verstand schenkst, dass die Männer ihre Herzen geöffnet haben zum Wohle des Dienstes, wozu du sie berufst, dass die Gemeinde ihre Ohren geöffnet hat, dass sie lernen, was es bedeutet, gesegnet zu sein mit dem Dienst eines Diakonen, und dass sie auch selbst das möchten in ihrer Gemeinde. O Herr und Gott des Himmels, füge und handle so, wie es dir wohlgefällt in uns, und hilf uns, in deinem Wort in der Erkenntnis zuzunehmen, Herr. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. In der Gemeinde hat der Herr zwei Ämter eingesetzt. Einmal das Amt eines Ältesten und einmal das Amt eines Diakonen. Diese zwei Ämter wurden eingesetzt im Neuen Testament, um das Volk Gottes zu segnen und auf das geistliche Wohl dieses Volkes zu achten, dass sie im Glauben wachsen. Die letzten Male haben wir den Dienst des Ältesten angesehen und heute, ja, wie gesagt, machen wir weiter mit dem Diakonendienst. Die Not war groß in der Gemeinde damals, dass der Dienst des Wortes weitergehen kann, dass man sich auch um die Armen und die Witwen kümmert. Da war es nötig, Diakone zu haben. Ja, wir sind eine Missionsgemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die im Missionarendienst gepflanzt wurde. Und ja, sie ist ein paar Jahre alt. Doch in der Vergangenheit, auch unserer Gemeinde, haben wir noch keine Ältesten und keine Diakone einsetzen können. Und heute Morgen ist es meine Hoffnung, dass wir in den dreiteiligen Serie über das Amt des Diakonen das besser verstehen, was für eine Rolle sie spielen und wie wichtig sie sind. Drei Dinge, die ich euch aus der Schrift aufzeigen möchte, sind einmal das Amt oder eher das Werk eines Diakonen. Das zweite, die Eigenschaften eines Diakonen. Die Eigenschaften eines Diakonen. Und als drittes, der Segen, der durch Diakone zukommt. Den Segen, den man durch das Amt eines Diakonen empfängt. Ja klar, heute Morgen habt ihr schon hören können, wie ich öfters mal das Wort Diakon benutzt habe. Vielleicht wisst ihr aber nicht genau, was es mit einem Diakon auf sich hat. Und es ganz simpel zusammenzufassen, könnte man sagen, ein Diakon ist ein Diener der Gemeinde. Ein Diakon ist jemand, der dient. Und das zeigt nur ein ganz klein wenig auf, was so ein Diakon macht. Doch heute Morgen, wo wir uns mit diesem Thema befassen, möchten wir erstmal darauf sehen, was es mit dem Werk eines Diakons so auf sich hat, was die Schrift dazu sagt. Und da müssen wir ganz aufmerksam sein. Aufmerksam sein, was im ersten Vers geschrieben steht aus dem sechsten Kapitel. In Vers 1 bringt uns Lukas zu der Gemeinde in Jerusalem. Das sind die frühzeitlichen oder die ersten Tage der Gemeinde. Das ist die Zeit, die genau nach Pfingsten stattfanden. Nachdem Petrus diese Predigt verkündigte und viele Leute zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen. Und noch immer gibt es andere in der Stadt von Jerusalem, die zu dem Leib gehören, die zur Gemeinde zu der Gemeinde gehören, die Jesus nachgefolgt sind, die Teil seiner Jüngerschaft waren, die auch zusahen, wie Jesus Wunder taten. Und das alles noch vor der Zeit, bevor er eben diese Leiden erdulden musste. Somit haben wir in Vers 1 eine gute Botschaft. Da heißt es nämlich, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, das Erste, was wir in Kapitel 6 hören, ist, dass die Gemeinde wächst. Sie wird größer. Das ist wunderbar. Die Gemeinde nimmt zu, obwohl sie verfolgt werden. Und wenn ihr die Bibel studiert, und ich bin mir sicher, dass ihr das auch tut, dann ist euch wohl bekannt, dass in dem Kapitel genau vor Kapitel 6, also offensichtlich Kapitel 5, dass die Apostel in den Mangel genommen wurden. Sie wurden vor den Hohen Rat gezogen, weil sie das Evangelium verkündigten. Der Hohe Rat hat dann gesagt, sie sollen Jesus Christus nicht verkündigen, und dann wurden sie verprügelt und freigelassen. Doch die Gemeinde wächst noch immer. Der Herr segnet immer noch sein Volk und auch die Verkündigung des Wortes. Und es nimmt so sehr zu, dass wir in diesem ersten Vers, in Kapitel 6, nun in ein Dilemma kommen, in eine Art Zwickmühle. Das war wahrscheinlich ein Symptom dessen, also was wir in Vers 1 lesen, weil die Gemeinde so schnell und so rasch gewachsen ist. Wir lesen auch, dass die Gemeinde A nicht nur wächst, sondern B auch sehr unterschiedlich ist. Und da haben wir zwei Gruppen von Menschen, die hier betont werden. Einmal haben wir die Hellenisten. Vielleicht kennt ihr dieses Wort nicht, aber darüber werden wir gleich reden. Und dann haben wir die Hebräer. Hellenisten und Hebräer. Um es kurz zu fassen, so wie wir denken, es zu verstehen, sind die Hellenisten die griechisch sprechenden Juden, die ein Teil der Zerstreuung sind, als das Volk Gottes ins Exil geführt wurde. Sie sind kulturell ein bisschen anders als die Hebräer. Die Hebräer kommen nämlich aus der Stadt von Jerusalem. Aber sie haben ganz klar auch ihren linguistischen Unterschied, nämlich die Sprache, die sie sprechen. Und dann haben wir die Hebräer, die wohl Hebräisch oder auch Aramäisch sprechen, das Volk Israel. Aber in beiden Fällen sprechen wir hier von Christen. In beiden Fällen sprechen wir von Leuten, die ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus, die ihren Glauben auf den Herrn Jesus Christus setzen und auf ihn vertrauen. Es ist nicht eine Gruppe von Hellenisten, die die Gemeinde von außen nun beschränken und verfolgen. Es sind auch nicht die Hebräer hier die Rede, die ein Teil der Pharisäer sind. Nein, sondern wir haben hier zwei kulturell unterschiedliche Völker, die vereint sind durch das Blut Jesu Christi in einem Bund als Mitglieder der Gemeinde. Nun, wenn ihr das lest, dann müsst ihr, zumindest wenn ihr ein Teil dieser Gemeinde seid, einen gewissen Bezug dazu haben. Denn wir, ganz klar, sind eine kulturell sehr breit gefächerte Gemeinde. Wir haben, grob gesagt, zwei große Gruppen. Einmal eine große Gruppe von Amerikanern, die Englisch reden, und dann eine andere Gruppe, die zwar Englisch sprechen, aber auch nicht aus Deutschland sind, sondern international. Und dann ganz klar auch die Leute, die Deutsch sind und gut Englisch sprechen können. Doch wo ist jetzt der Knackpunkt hier? Wo ist jetzt das Problem in dem Text hier? Nicht nur in kultureller Unterschiedlichkeit, auch der Ungemütlichkeit, sondern ich denke auch, dass zwei Dinge, die quasi durch die Stärke der Gemeinde zustande kamen, nämlich dass die Gemeinde so schnell wuchs und so groß wurde. Und dann haben wir das Problem, dass die griechisch sprechenden Juden sich beschwert haben, dass die griechisch sprechenden Witwen vernachlässigt werden, nämlich in der täglichen Hilfeleistung. Wobei die hebräischen Witwen, sie haben ihre tägliche Hilfeleistung empfangen, die griechisch sprechenden jedoch nicht. Vielleicht versteht ihr nicht das ganze Bild dessen, oder vielleicht auch doch. Auf jeden Fall, es wird Geld oder auch Essen an Leute der Gemeinde weitergegeben. Es wird für sie gesorgt. Also besonders die Armen und Witwen. Und das große Argument ist jetzt, dass die griechisch sprechenden Juden sagen, hey, die Witwen unserem kulturellen Hintergrund, ihr überseht sie. Ihr kümmert euch um die eine Gruppe, aber nicht die andere. Es ist ein sehr einseitiger Dienst. Seht ihr, das ist eine Konsequenz von einer etwas größeren Gemeinde, aber auch von einer sehr kulturell breit gefächerten Gemeinde. Es ist schwierig, einmal wegen der Kultur, wenn man nicht weiß, was man was zu erwarten hat, wie man miteinander umgeht, was nun angemessen ist in sozialen Interaktionen und was nicht angemessen ist und wie das überhaupt alles abgeht. Wie lange man zu Besuch ist bei einer Familie zum Beispiel, das ist auch von Kultur zu Kultur anders. Was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Und ganz zu schweigen von der linguistischen Perspektive her gesehen, also die Sprache, die man spricht. So, wenn ihr die Bibel nehmt und nur ein paar Seiten zurückschlagt, nämlich in Apostelgeschichte 4, 32 bis 35, da hoffe ich, euch nur ein bisschen mit auf was auf den Weg zu geben, was ich damit meine, mit der täglichen Hilfeleistung. Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren allen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu den Füßen. Hier in den paar Versen haben wir eine Beschreibung der Fairheit und der Gleichberechtigung, sagen wir jetzt mal, der Gemeinde. Sie haben sich um alle gekümmert und gesorgt. Und das war in der Lage, das zu tun, weil andere eben Überfluss hatten und das weitergaben. Eines der Dinge, die wir immer wieder im Neuen Testament sehen, ist, dass man sich für die Witwen einsetzen soll, dass man für sie sorgen soll. Und Paulus kümmert sich sogar so sehr um, oder im Allgemeinen, wird da so oft über die Vorsorge der Witwen gesprochen, dass wir auch in dem Buch von Timotheus lesen, dass da noch spezielle Anleitungen und Anforderungen gibt. Oder auch der Jakobus in seinem Brief, in Kapitel 1, Vers 27, da sagt er, dass reine und makellose Frömmigkeit vor Gott sei, dass man sich den Weisen und den Witwen hingibt, dass man für sie sorgt. Den Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, heißt es da wörtlich. Da gab es also einen zentralen Topf, und aus diesem Topf, sei es Geld oder Essen, wurden den Witwen etwas weitergegeben, den Frauen, die ihre Ehemänner verloren haben und nicht in der Lage waren, für sich selbst zu sorgen. So haben sie sich an die Gemeinde gewandt, damit sie für sie sorgen. Das Problem ist jetzt, eine Gruppe bekommt was und die andere nicht. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, das Streitigkeiten und Spaltungen unter der Gemeinde verursachen kann. Es beunruhigt die Gemeinde. Und somit wird die Beschwerde vor die Jünger gebracht. In Vers 2 dann sehen wir ein bisschen mehr, was da abgeht. Da sehen wir nämlich, wie die Apostel darauf antworten. Es ist nicht nur eine Beschwerde gegenüber die Hebräer, dass sie sich nicht sorgen, sondern auch der Apostel, wie sie sich nämlich als Verantwortliche sehen oder verantwortlich sind auch für die Gemeinde. Und ich möchte nur einen Schritt zurücktreten und auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass man verstehen muss, dass der Dienst der Apostel zu diesem Zeitpunkt sehr groß war, riesig. Sie predigen als Evangelisten, sie predigen als Pastoren, sie sorgen sich für die Schafe und sie nähren die kleinen Lämmer, so wie Jesus das dem Petrus auch einst aufgegeben hat. Aber nicht nur das, sondern sie werden auch festgenommen. Sie werden verprügelt und geschlagen und werden herausgefordert. Überall, wie man es sich nur vorstellen kann. Es ist ein Dienst, der auf das Herz dringt. Wir reden hier von tausenden Leuten. Tausenden Leuten, die alle zurückgehen auf den Dienst und das Amt von ein paar Jüngern, Aposteln. Und wie nun die Apostel ein Problem damit haben, oder versuchen das aufzulösen, diese Sorge und dieses Problem. Da sagen die Apostel, hey, wisst ihr nicht, in eurer Beschwerde, wir sorgen uns doch um alle. Nein, also beziehungsweise so machen sie es nicht. Sie reden sich nicht raus. Sie sehen die Not und sehen das Problem, das da ist. Und sehen auch, was für eine Auswirkung das hat auf die Gemeinde. Und da haben wir dann die Antwort von den Aposteln. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um. Da ist eine Antwort auf die Not, die sie haben. Und da ist nun eine Trennung. Da gibt es einen großen Batzen, den wir verstehen sollten. Die Dinge, die die Apostel selbst schon verstanden haben, ist, dass ihre Berufung ist, also der Apostel, dass das Alleroberste, sich dem Wort Gottes hinzugeben und zu beten, sich auf die Predigten vorzubereiten, dass ihre Seelen und ihr Verstand erfüllt ist mit der Wahrheit Gottes, die es sich Tag ein und Tag aus damit befleißigen zu beten für das Volk Gottes, dass das ihre erste Verantwortung ist, ihre erste und oberste Berufung. Und das ist eine Sache, die definitiv nachgegangen werden soll. Und sie haben auch alles Recht dazu. Aber das heißt auch, dass vielleicht andere zu kurz kommen. Denn die Witwen, man muss sich um sie sorgen. Auch wenn die Schrift jetzt nicht an dieser Stelle sagt, auch die Waisen brauchen Hilfe. Es ist eine große Sache. Und so hat man als Antwort, dass 7 Männer, 7 Männer, die aus dem Volk Gottes heraus rausgesucht wurden, damit sie eingesetzt werden für eine gewisse Aufgabe. Etwas, das wir hier nicht sehen, ist das Wort Diakon, nicht wahr? Sehen wir nicht, oder? Sondern man hat die Erklärung dessen, was diese Männer zukünftig tun werden. Wir haben hier die Sprache eines Dienstes, dass man nach den Tischen schaut. So kommen manche Leute an die Passage und denken, ach Mann, das hier hat doch alles nichts mit einem Diakon zu tun. Das ist doch nicht so wie der Paulus, als er das sprach, nämlich im ersten Timotheusbrief. Da hat er nämlich davon gesprochen, wie hier ein Diakon sein sollte. Kann man diesen Text hier aus der Apostelgeschichte wirklich dafür benutzen? Ich denke ja. Definitiv. Denn das ist nicht nur eine flapsige Sache hier, die wir sehen, sondern wie wir sehen werden in unserem zweiten Punkt, dass die Männer, die ausgesondert wurden und eingesetzt wurden, auf die Hände draufgelegt werden. Dass es nicht nur irgendeine lapsige Sache ist, sondern eine sehr wichtige. Sondern wir hier die früheste Form haben dessen, was ein Diakon tut und was es mit dem auf sich hat. Und um das Werk des Diakons herauszuziehen hier aus dem Text, möchte ich 4 Sachen aufzuzählen. Nämlich das erste, was der Diakon tut, ist, der sorgt sich. Ein Diakon sorgt sich, kümmert sich. Was meine ich aber nun mit dieser Aussage? Nun, sie gehen auf die Nöte des Volkes Gottes ein. Die Nöte, die zum Beispiel die Witwen haben. Denn ohne diese Vorsorge, da werden sie absolut hilflos, wahrscheinlich sogar Bettler auf der Straße. Und ich denke, dass diese Diakone auch mehr tun, als einfach nur Dinge weitergeben. Denn das war ja eine der Beschwerden, die sie vor die Jünger brachten, dass eben nicht alles gut und rechtmäßig aufgeteilt wurde. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch die Vorsorge für physische Dinge. Das Book of Church Order, das ist ein Buch der Ordnung der Gemeinde, wörtlich übersetzt. Da heißt es, dass der Diakon sich um die weltlichen Nöte des Volkes Gottes kümmert. Zum Beispiel haben wir da eine Familie, die hat vielleicht ein Dach und da tropft es durch. Und sie können aber nicht dafür bezahlen, sie haben kein Geld, keine Ressourcen. Was passiert dann? Dann kommt der Diakon mit ins Spiel und hilft da aus. Vielleicht gibt es auch eine Witwe, die nicht in der Lage ist, Essen zu kaufen. Dann kommen die Diakone zusammen, sie handeln dann aus, was es mit dem Problem auf sich hat, und dann kümmern sie sich um diese Not. Und das regulär, fortwährend. Sie sorgen sich um sie. Das Wohl ihrer ist dann auf den Herzen der Diakone. Und sie kümmern sich darum. Oder wenn jemand keinen Arbeitsplatz hat und er weiß nicht, was mehr mit ihm los ist. Er hat gerade seine Arbeit verloren, er ist hilflos, sprachlos, er kann die Familie nicht mehr unterstützen. Rechnungen häufen sich an. Und eines der Dinge, was ein Diakon dann tut, ist, dass er untersucht und sorgt und sich auch um das Volk Gottes da kümmert. Das ist der Diakon, wie er dient. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Vorsorge, die ein Diakon an den Tag legt, nur materiell ist. Das ist es auch. Aber es ist geistlich. Denn wir lesen auch etwas später, dass sie ein Volk, dass sie Leute sein müssen, die auch geistlich etwas begabt sind. Dass nicht nur nach materiellen Dingen geschaut wird durch sie, sondern dass sie sich auch dass durch ihn, ihren Dienst eben auch Zeit ist für das Wort Gottes, eben zum Beispiel für einen Ältesten oder Pastor. Aber dann haben wir ihren Dienst oder ihr Werk in ihrem Dienst, dass sie eben auch nach Gleichberechtigung schauen und nach Fairheit und auch nach den Finanzen der Gemeinde. Damals, wie wir nämlich in Apostelgeschichte 4 lasen, da haben sie alles vor die Füße der Apostel gelegt und jetzt kommt es an die Diakone. Und sie kümmern sich darum, wo es hingeht und was damit passiert. Und das ist nämlich auch die Beschwerde von Hellenisten. Sie sagt nämlich, hey, sie sollten doch eigentlich auch nach uns schauen oder nach der anderen Gruppe schauen. Unsere Gemeinde ist es zum Beispiel auch so, dass, oder im Allgemeinen, dass sie nicht nur das Geld aufnehmen, das Geld sammeln, das Geld verwalten und da alles administrieren, sondern auch, dass sie nach den Leuten, die in Not sind, schauen. Zu einem guten Zweck. Dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Komitees. Einmal das Komitee, wenn es um eine neue Fläche geht oder darum gehen würde, ein Gemeindegebäude zu kaufen oder zu bauen, da hat man ein anderes Komitee, was sich um ein anderes Thema kümmert und hin und her, also dass es da dann noch Unterscheidungen gibt. Wir haben hier nicht nur, wie die Diakone an den Tischen sind und dort dienen, sondern auch, wie sie ihre Zeit und Energie einsetzen. Es heißt nicht, dass die Diakone einfach nur hingehen, ein bisschen Geld geben oder irgendwo etwas ablassen oder wegbringen, sondern sie geben ihre Zeit und ihren Dienst hin. In einem ganz einfachen Bezug, ganz einfacher Vergleich. Einer der Diakone, der damals in meiner Gemeinde war, da gab es zum Beispiel in der Gemeinde auch eine Frau, die konnte nicht laufen. Sie war im Rollstuhl. Und was hat der Diakon gemacht? Der Diakon hat dann geholfen bei ihr zu Hause. Er hat ihren Rasen gemäht, er hat das Laub zusammengerecht, er hat auch zu Hause geholfen, um sauber zu machen, wenn etwas kaputt ist, wenn das Rohr verstopft ist. Da war der Diakon da und hat geholfen. Es ist ein Dienst. Es ist ein Dienst, wo man eben hilft, um anderen Leuten da etwas zur Hand zu gehen und zu unterstützen. Aber dann ist das Dienst aber auch etwas, also das, was er tut, dient auch einer Erleichterung. Also ein Erleichterungsdienst, wenn ich das so sagen kann. Also diese Diakone wurden eingesetzt, damit die Apostel genug Zeit haben und frei dazu sind, ihren geistlichen Dienst hinzugeben, ihren geistlichen Verpflichtungen. Sie tun etwas oder mit ihrem Dienst helfen sie, dass der Älteste oder der Pastor oder damals auch die Apostel in der Lage sind, ihren Aktivitäten nachzugehen. Um es nochmal anders zusammenzufassen. Sie füllen auf, was noch fehlt in dem Dienst der... Ja. Einer hat mal gesagt, es braucht mehr als einen Mann, damit ein Dienst gut läuft. Und das ist absolut wahr. Und das Bild ist auch hier. Das haben wir auch hier. Die Apostel sagen nicht, hey, was erzählt ihr dafür? Oder was schätzt ihr da? Wir helfen doch allen Leuten und das und jenes und hier und da. Doch wieso brauchen sie zum Beispiel, auch wie wir hier lesen, 7 Leute, die sie unterstützen? Ja, sie brauchen es. Weil sie Erleichterung benötigen, damit sie sich ihren Verpflichtungen hingeben können. Und in den kommenden Monaten, da werden wir den Dienst von Stephanus anschauen, der ein sehr einzigartiger Diakon ist, der auch sehr begabt ist im Predigen, der auch als allererster Märtyrer starb. Ich denke, das gibt euch einen groben Ausblick dessen, was es mit den Diakonen so auf sich hat. Doch wir werden etwas tiefer uns damit befassen in den kommenden Monaten, wenn wir dann darauf schauen, was Paulus zu einem Diakon noch so zu sagen hat, mit seinen Werten, Werken und seinem Amt. Doch nun kommen wir zu den Eigenschaften. Ich muss auf die Zeit achten. Wir kommen nun zu den Eigenschaften eines Diakone. Da heißt es, dass es 7 Männer sein sollen, die eben zu diesem Amt eingesetzt werden. Eines Diakon, auch wenn das Wort Diakon hier nicht auftaucht. Und da gibt es ein paar Eigenschaften, die solch ein Diakon aufweisen sollte. In Vers 3 lesen wir das. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Ich möchte nur kurz sagen, dass wir hier nicht eine allumfängliche Aufzählung haben. Es gibt mehr noch in der Schrift, wenn es darum geht, wie ein Diakon sein sollte. Doch in der Passage hier gibt es ein paar Dinge, auf die wir achten können und über die wir gemeinsam sprechen. Und einige von euch sind vielleicht auch versucht zu sagen, wenn man diesen Text liest, heißt es, ey, Moment! Hier wollten die Apostel 7 Diakone haben. Das heißt, in jeder Gemeinde braucht man 7 Diakone. Aber liebe Freunde, ich möchte euch nur sagen, macht mal langsam. Der Plan ist nicht, dass es hier spezielle Nummern und Zahlen gibt und dann geht man dann tief in diese Materie rein und denkt, oh, da gibt es unterschwellige Botschaften und dann braucht man immer 7 Diakone. Nein, sondern sie haben gesehen, dass der Dienst ein großer Dienst war und dass man viele Leute benötigt, um das zu bewerkstelligen. Und deshalb gibt es auch die Nummer 7. Und nicht aus irgendeinem anderen Grund, dass man denkt, oh, das ist die Nummer der Perfektion und deshalb muss man das so tun. Nein, sie schauen einfach nur nach einer angemessenen Anzahl an Männern, die diesen Dienst tun können. Und man soll da nicht in den hochspekulativen Abgrund hineinfallen und da falsche Gedanken haben. Aber was wir jedoch auf jeden Fall haben, ist, dass wir immer da, wenn es darum um die Ämter in der Gemeinde geht, dass immer wieder das Wort Männer benutzt wird, dass Männer eingesetzt werden, um in der Gemeinde die Leitung zu übernehmen. Das heißt, nicht nimm 7 Leute aus der Menschheit unter den Menschen, sondern Männer. Da wird ganz klar Männer gesagt. Ich denke, da muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Das ist die erste Eigenschaft eines Diakonen. Er muss ein Mann sein. Und dann, ganz spezifisch, muss er einen guten Namen haben. Das heißt, die Leute in der Gemeinde müssen gut von ihm denken. Dass nach seinem Charakter, nach seinen Qualitäten, nach seinen Eigenschaften, wie er sich selbst verhält unter dem Volk Gottes, dass die Leute denken, das ist ein guter Typ, das ist ein guter Mann, Das ist jemand, dem ich nachgehen würde. Das ist jemand, den ich respektieren würde. Da gibt es nichts, was ich öffentlich an Sünde ihm vorbringen müsste. Das heißt aber nicht, dass er sündlos ist. Ganz wichtig. Es heißt nur, dass nach dem Maßstab der Leute, des Volkes Gottes, das man im Allgemeinen denkt, das ist ein Bruder, den ich respektiere, dem kann ich nachgehen. Und dass das ein Sünder ist, ganz klar, errettet durch die Gnade, aber nicht in öffentlicher Sünde lebt. Er hat also einen guten Namen. Und wie Paulus auch später beschreiben wird, ist es auch nicht weit weg. Also, ja, dass er einen guten Namen hat. Also, dass das im Deutschen jetzt doch ein bisschen einfacher zu übersetzen, also ist einfach ein guter Mann. Also wenn er ein Politiker ist oder wenn er ein Geschäftsführer ist oder auch ein Fischer ist, dass er eben gut in dem ist, was er tut und auch gute Führungsqualitäten hat und da auch gut angesehen wird. Dass Leute ihn respektieren und ihm nichts vorbringen, dass er irgendwie ein Tyrann sei in seiner Arbeit oder ein Tyrann sei in seinen Hobbys oder sowas. Dann heißt es auch, dass er voll Heiligen Geistes sein sollte. Aber wie sollen wir das interpretieren? Ich denke, das Offensichtlichste ist, dass er nun ganz klar bekehrt ist. Dass das Unterpfand da ist des Heiligen Geistes. Dass der Geist in ihm lebt. Ganz simpel, er muss ein Gläubiger sein. Aber ich denke, in dem Kontext dieses Kapitels sehen wir aber auch, dass was es nun mit der Erfüllung des Geistes so zu tun hat oder was es bedeutet ist, dass nachdem Stephanus zum Beispiel, der, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, rausgeht und auch Wunder tut, aber auch predigt, verkündigt. Er muss begabt sein in dem Dienst. Auch im geistlichen Dienst. Jemand hat mich mal gefragt, können Diakone predigen? Dann ist meine Antwort, ja. Ist es aber ihre Aufgabe? Nein. Sollen sie dazu fähig sein? Ja, klar, ich denke schon. Ich denke auch, sie sollen in der Lage sein, zu lehren. Einer der besten Lehrer aus meiner alten Gemeinde war ein Diakon. Er hat einen großen Segen und einen großen Einfluss auf unsere Gemeinde gehabt. Es kann aber auch sein, dass er ein Fürsorger ist, dass er sehr begabt ist, um für das Volk Gottes zu beten, für sie da zu sein, eine Schulter zu leihen. Und dann letztendlich muss er auch weise sein. Er soll weise sein. Und die Leute sollten sehen und wissen, oh, das ist ein Mensch, der hat Weisheit, der hat gute Entscheidungen getroffen. Er ist ein Mensch der Weisheit, so wie er Entscheidungen trifft für sich selbst, aber auch für seine Familie. Er soll ein weiser Mann sein, nach dem Worte Gottes. Denn nach allen Dingen, was verkündigt Stephanus? Wir sehen da, dass er die Weisheit Gottes verkündigte, zum Beispiel. Ja, der letzte Punkt nach der Weisheit. Ja, weise im Allgemeinen, aber der auch Weisheit nach dem Wort Gottes äußert, nämlich in der Anwendung in seinem eigenen Leben. Warum ist das so wichtig? Denn wenn immer er mit jemandem zusammensitzt, eine Person, die übermannt ist, überwältigt ist mit den Sorgen dieser Welt, dass er dieser Person dann dienen kann. Es ist ein geistlicher Dienst, nicht nur in materiellen Dingen. Der Dienst eines Diakonen. Aus der Zahl haben wir nun 7, die eingesetzt werden sollen als Diakone. Und da heißt es unter anderem Stephanus und Philippus und Prochus und so weiter, Nikanor und Timon. Das sind Männer, die nun alle griechische Namen tragen. Ja, wahr. Was wir vielleicht daraus lernen können ist, dass die Leute, die sie einsetzen, dass sie eben aus der gleichen Gruppe sind, wie aus der eigenen Gemeinde kommen. Doch das Letzte, was ich über die Eigenschaften eines Diakonen sagen möchte, möchte, ist, dass es ein offizielles Amt ist. Ganz wichtig. Das ist nicht nur ein Rat oder ein Komitee oder einfach nur Leute, die einfach mal ihre Hand strecken und sagen, ey, ich bin da, ich werde mich dafür einsetzen, darum kümmern. Nein, sondern es sind Leute, die ausgesondert werden und eingesetzt werden für dieses Werk. Die werden eingeweiht und offiziell eingesetzt. Und dann haben wir zum Beispiel in Vers 6, in Kapitel 6, diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Das sind ganz spezifische Dinge, die mit einer Einsetzung zu tun haben für ein spezielles Werk. Die Handauflegung hat alles mit der Symbolik einer Autorität zu tun. Sie sollen Amtsträger sein, ausgesucht von dem Volke und eingesetzt durch die Apostel. Was heißt es, dass sie eingesetzt wurden? Es heißt, dass sie es nicht einfach nur mal aufnehmen und dann wieder ablegen. Nein, sondern es ist permanent. Sie nehmen einen heiligen Schwur, ein heiliges Versprechen ein, dass sie sich kümmern um die Gemeinde vor den Menschen und vor Gott. Das ist etwas sehr Ernsthaftes. Etwas, das konstant in ihrem Dienst. Also dieser Dienst tut sie konstant einnehmen. Wieso sage ich das? Das ist, weil so viele Leute heutzutage, wenn es um den Diakon geht, dass sie es einfach nur als Diener sehen möchten, dass jeder machen kann. So wie, ach komm, jeder in der Gemeinde kann dienen, dann ist eigentlich jeder ein Diakon in der Gemeinde, Diakon hier, Diakon da, männlich, weiblich und auf 10 verschiedene Weise interpretierbar. Und niemand wird wirklich eingesetzt. Nein, das ist es nicht. So soll es nicht sein. Wir haben hier in der Bibel ein Amt. Ein Amt, wo ein Mann eingesetzt wird, um für die Gemeinde zu sorgen. Deshalb geht bitte nicht in eine Million andere Abwege und habt da falsche Vorstellungen, sondern das ist der Dienst eines Diakone. Und es bringt uns zu unserem letzten und sehr kurzen Punkt, der Segen, der durch Diakone zu uns zukommt. Wie wir am Anfang der Predigt erwähnt haben, ist der Dienst eines Diakon aus einer Not heraus erwachsen. Genau. Da ging es darum, dass man sich um die Witwen kümmert und sorgt. Und dieses Problem kam dazu zustande, dass eben die Leute eben bedrängt waren oder Probleme hatten hin und her. Aber dann heißt es, dass 7 Männer eingesetzt wurden, ausgesucht wurden. Und dann haben wir in Vers 7 eben die Auswirkungen der Einsetzung der Diakone. Und das haben wir in 3 Teilen. Wir lesen in Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus. Nummer 1, das Wort Gottes breitete sich aus. Macht das nicht Sinn, dass wenn immer die Pastoren oder Ältesten der Gemeinde frei sind, um sich dem Worte Gottes hinzugeben, nämlich zu predigen, die Qualität der Predigt, dass eben auch die Macht oder die Kraft des Predigens auch größer wird. Somit breitete sich das Wort Gottes aus. Und dann denke ich auch, dass der Dienst der Gemeinde eben auch größer wurde. Nämlich, wir haben auch Stephanus. Stephanus sehen wir auch etwas später, dass er selbst ein Prediger war. Und da gibt es also mehr als 12 Männer oder nur einer, der predigt. Da sind mehrere Leute dabei. Wir sehen auch als zweites dann, als Auswirkung und Segen, dass die Zahl der Jünger sich mehrte. So so ist der Dienst immer weiter am Wachsen gewesen. Einer könnte ganz einfach behaupten, dass wann immer Diakone und Pastoren ihre Arbeit gut tun, dass Menschen mehr mit der Gnade Gottes in Kontakt treten. Und dann letztendlich haben wir die sehr einzigartige Randnotiz, nämlich, dass von den Priestern auch gläubig wurden. Also eine ganz spezifische Gruppierung von Leuten, die nämlich am Tempel arbeiten. Nun, wie segnet es die Gemeinde? Nämlich darin, dass der Dienst in der Gemeinde besser und effektiver vonstatten geht. Und es ist mein Gebet, dass der Herr dir ein Verlangen gibt, Diakone in der Gemeinde zu sehen, dass der Herr Männer einsetzt und erweckt, in der Gemeinde als Diakonen zu dienen, und dass der Herr zur rechten Zeit uns Diakone schenkt in der Gemeinde, um diese Gemeinde zu erbauen, zu halten und zu stärken. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Schrift und die Lehre dessen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Lehre anzunehmen und sie auch richtig zu verstehen. Dass du unsere Gemeinde segnest mit Wachstum, Herr, auch mit Diakonen. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen.